таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах, да, среда.
Das war der Wladimir Wysocki, den ihr gehört habt, ein sehr bekannter Sänger bis ins Jahr 80, wo er gestorben ist. Auch Schauspieler, poetisch war er und er verkörpert die ganze Opposition gegen den Stalinismus in dieser Zeit, in den 70er Jahren vor allem. Und er war sehr populär, er war eine der Formen des Widerstands in der Sowjetunion, seine Lieder zu hören. Er ist teilweise vom offiziellen Plattenverlag verleiht worden, aber sehr selektiert. Ich weiss nicht, ob er mittlerweile in Vergessenheit geraten ist, aber wenn man heute sagt, gut, der Gorbatschow hat das Ganze möglich gemacht, dann muss man vielleicht vorher noch 5 Jahre vorher oder 10 Jahre vorher von Wladimir Wysocki reden, der auf seine sehr subtile Art mit seinen Liedern und mit seiner Ausstrahlung als Schauspieler das auch das verkörpert hat, dass eine oppositionelle Kraft, die nicht sehr viel gestikuliert hat, die auch im Westen zum Teil überhaupt nicht wahrgenommen worden ist, weil man es gar nicht verstanden hat. Also im Gegensatz zu einem Solzhenitsyn oder zu einem Sacharow ist der Wysocki nur sehr wenige Leute da bekannt gewesen. Aber ich glaube, seine breite Wirkung ist mindestens so gross gewesen wie die von den anderen Dissidenten.
Also als Künstler ist er vergleichbar mit einem Brassens in Frankreich von der Bekanntheit her, wie er die Leute geprägt hat. Und das hat man scheint jetzt, also noch diese Tage während dem Putsch, hat man das auch noch gemerkt, dass seine Lieder und seine Musik ist auch gespielt worden in den Demonstrationen, bei den ganzen Ereignissen.
Also der Wladimir Wysocki hat auch einen Zusammenhang mit den beiden nächsten Interviewpartnern, wo wir werden haben, wenn alles klappt, mit den Direktanrufen, mit dem Sascha Ignatow, der im Moment in Paris ist. Er ist, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber er hat immer gesagt, er sei immer noch Korrespondent von einer Nachrichtenagentur, die es eigentlich fast nicht mehr gibt, nämlich Novosti. Und sein Kollege Sascha Sabov ist von der Literatur Naja Gazeta. Wir werden ihn probieren, in Moskau zu erreichen heute Abend. Sie beide sind im Dienst in den 80er Jahren in Frankreich. Und wir haben damals mit ihnen sind wir in Kontakt gekommen und sie sind auch die gewesen, die uns, also der Wladimir Wysocki, näher gebracht haben. Und seitdem sind wir eigentlich grosse Fans von ihm. Und es gibt ja mittlerweile auch schon recht viele Übersetzungen. Es gibt sehr viele Platten von ihm. Es gibt 2 Lieder, die im Französisch gesungen sind. Also er ist für uns eigentlich das Symbol für das Positive, was jetzt in der Sowjetunion abgegangen ist. Wir werden vielleicht jetzt noch etwas fast Ironisches spielen von Bertolt Brecht. Ein Lied aus den 30er Jahren, gesungen von Gisela May, und das heisst Lob des Kommunismus. Und wir spielen das mit so einem Gefühl von Freude, zum Teil sogar Schadenfreude, zum Teil natürlich auch ein bisschen Bitterkeit. Also das Lob des Kommunismus von Bertolt Brecht.
Lob des Kommunismus. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn, er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen, aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist.
Das Brot des Volkes.
Здравствуйте, товарищ Михаил Горбачев. Здравствуйте, прекрасная Раиса. У меня Нина Хаген. Michael, Michael, bleibe klug und bleibe schlau, bleibe Kind und sei ein Mann und sei tapfer wie eine Frau. Sonntags Kanonen statt Butter, jetzt gibt es Freiheit statt Butter. Mein lieber Gorbi, das macht mir Sorgi, nix ist mit Freiheit ohne Butter. Ich will in kein Paradies drin, die Welt soll bloß nicht so mies sein. Ich will bloß Wahrheit, Brot und Tomaten, Prose für Liebe und einen Sojabraten. Oi, oi, Mama, Hoffnung, die ich heg. Mütterchen, mein Russland, mach dich auf den Weg. Oi, oi, Mama, blas mal in ne Glut. Feuerchen, du wärmst mich und das macht mir Mut. Michael, Michael. Michael. Michael, Michael. Zieht euch warm an. Michael, Michael. Überall in Ost und West hast du Freunde, doch auch Feinde. Und die wünschen dir die Best. Michael, Michael. Ich wünsch dir Glück, dass du weiter deinen Weg machst, ohne Kugel ins Genick. Da streiten sich die Gelehrten, ob sie auch rund ist, die Ecke. Ist die Reform nur eine Revolution? Bist du nun Verräter oder ein Recke? Hier ist das Schnuppe, ich denke, dass ich dir damit nicht kränke. An deine Taten soll man dir messen, Freiheit und Lieder und Wurst zum Essen. Oi, oi, Mama, hast du alles dran? Macht, macht, dumm, schnell, man ein Tyrann. Oi, oi, Papa, du kannst. Und sei ein Revolutionär, Michael, Michael. Oi, 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 Michael, Michael. Michael, Michael. Oi, 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 Michael, Michael. Jetzt noch einmal.
We'll be right back.
noch nicht an l'Antenne. Nochmal auf Deutsch. Da haben wir gerade Nina Hagen gehört mit dem Michail Gorbatschow Rap. Es erweist sich wieder, dass sie eine von den sehr voraussehenden Frauen war, die die Situation vielleicht klar eingeschätzt hat, wie viele andere Kommentatoren. Wir haben jetzt am Telefon den Sascha Ignatow in Paris. Er ist dort von den Ereignissen in der Sowjetunion überrascht worden. Er ist sonst im Herausgeberstab von, und Redakteur von der Novosti Nachrichtenagentur. Wir wollen gerade zuerst fragen, was seine spontanen Assoziationen sind, jetzt, wo sich so viel in so wenigen Tagen verändert in der Sowjetunion, wo fast alles Alte verschwindet und man noch nicht genau weiss, was Neues wird an, der, an die Stelle treten. Bonsoir. Sascha Ignatow. Actuellement, tu es à Paris, peut-être comme nous, tu as suivi les événements à la télévision ou à la radio. Je ne sais pas si tu as pu fréquemment avoir des contacts téléphoniques avec, avec ton pays. Mais notre première question serait, c'est quoi qui passe par ta tête maintenant que tout fout le camp, l'ancien système, les anciennes structures? Toi-même, tu étais dans l'agence Novosti qui... que des fois, à l'Occident, on pense que c'est carrément un instrument du KGB aussi. Et toi, tu le connais mieux que nous. C'est quoi qui te passe par la tête comme quelqu'un que nous savons qui a toujours été à la recherche des changements dans ton pays? Qu'est-ce que tu penses maintenant?
Je crois que ce qui se passe, ce qui s'en va, ce n'est pas tout, c'est plutôt les choses qui sont déjà mortes ou qui ne travaillent pas. Comme par exemple le Parti communiste qui existe bien, mais qui ne fonctionne plus. Alors c'est peut-être ce parti qui, dans son grande instance, va disparaître. Mais pas entièrement. Je crois que peut-être sous un autre nom, et un beaucoup plus petit nombre, au lieu de 15 millions de membres, ils seront peut-être quelques centaines de milliers, il va rester. Comme je pense aussi la même chose pour les républiques.
Mmh. Et tu penses qu'il y a des gens vraiment dynamiques? Bon, nous, on a toujours cru que bon, l'idée communiste ou l'idée socialiste, comme beaucoup d'autres idées de l'humanité, sont des idées dynamiques, indispensables. Mais tu crois qu'il y a encore assez de gens en Union soviétique pour prouver aux gens que ce n'est pas des arriérés, que ce n'est pas des gens qui défendent leurs privilèges, que c'est autre chose? Tu penses qu'il y en a encore de ces gens-là?
Il est vrai que c'est un peu difficile parce que l'idée du socialisme, malheureusement, est beaucoup compromise dans mon pays. C'est pour ça que les gens ne veulent pas entendre parler du socialisme en pensant que ce que nous avions, c'était du socialisme. Donc, nous ne voulons pas parler de cela.
Attends, on va essayer de traduire en quelques mots ce que tu viens de dire. Sur les deux premières questions, also die erste Frage, danach, was ihm jetzt durch den Kopf geht, nach all dem, was passiert ist, antwortet er, dass eigentlich nicht alles verschwunden ist und alles kaputt geht im Moment.
Und halt, dass viel verschwindet, was schon tot war vorher, also wie die Kommunistische Partei zum Beispiel, die nicht mehr funktioniert hat.
Und dass sie zwar im Moment am sehr stark am Abnehmen ist, aber dass es nicht unbedingt das Verschwinden ist. Und er hat Zahl genannt, dass anstatt 15 Millionen Mitglieder, wie sie jetzt hat, die KP, dass sie vielleicht in ein paar Jahren, dass noch ein paar Hunderttausend sein würden.
Vielleicht auch unter einem anderen Namen. Ja.
Und aus dem aus ist dann die nächste Frage gekommen, ja, ob es denn noch die Leute gibt, wo das sozialistische Ideal, wie man dem sagt, ob es die Leute gibt, die für das können gerade stehen, die sich für das einsetzen, die sich für das engagieren würden. Und da hat er gesagt, dass es effektiv natürlich die grosse Schwierigkeit ist, dass die Leute mit Sozialismus ihre Realität gleichgesetzt haben und gleichsetzen tun. Und dass das natürlich die Aufgabe schwierig macht für Leute, die wollen, solche Ideen vertreten und verteidigen.
Ja, eine andere Frage, die wir déjà posé à l'Echo de Moscou, à Sergei Bountmann, sur le personnage de Boris Yeltsin et l'effet qu'il provoque maintenant à l'Occident, mais aussi en Union soviétique. On a l'impression que, par exemple, les pays baltes, ils font beaucoup plus facilement confiance à un personnage tellement fort que déjà il y a des journaux qui l'ont appelé un nouveau tsar, jusqu'à Mikhail Gorbatchev, qui a toujours, bon, il a dit qu'il défend l'intérêt de toute l'Union soviétique entière. Comment tu juges, il n'y a pas un risque d'une hégémonie russe maintenant, comme il y a quand même pas mal de pouvoirs qui sont passés directement et même officiellement du soviet suprême au gouvernement russe.
C'est vrai qu'il y a un risque, même je dirais, de débordement de la situation avec le succès obtenu contre le putsch. Les nouveaux hommes forts de Moscou, notamment de la Russie, sont pressés de passer dans les actes les choses dont ils rêvaient et ne pouvaient pas effectuer. Mais je crois encore, et peut-être demain va confirmer ou à infirmer mon idée, je crois encore en la possibilité de la coexistence de deux têtes, de deux personnages politiques chez nous, un dirigeant la Russie et l'autre dirigeant une confédération ou une fédération, celle qui va naître avec 8, 9, 10 ou 7 républiques qui vont se garder dans la nouvelle Union soviétique, une Union soviétique de nouveau type.
Mais ces derniers jours, on a évidemment beaucoup parlé ici dans les médias sur le personnage de Yeltsin et sur les événements qui se déroulent à Moscou. Et on n'a pas du tout parlé en fait des régions plus périphériques, disons. Et toi, tu parlais de confédération, de fédération ou d'une forme, de nouvelle forme à trouver pour une coexistence. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la situation dans les régions dont on parle beaucoup moins, mis à part les pays baltes, évidemment, qui sont où la situation est plus connue?
C'est une situation suffisamment compliquée parce que si dans les grandes capitales et quelques grandes villes connues où la population démocratique, les démocrates sont forts, comme par exemple Sverdlovsk ou Lvov en Ukraine ou Sverdlovsk en Ural, ça, c'est plus ou moins clair, ça ressemble un peu à la situation dans les capitales, Moscou et Leningrad. Par contre, dans les grandes villes de province russes, c'est le Parti communiste encore qui était jusqu'à hier maître de tout. Même s'il ne donnait plus d'ordre pour produire tel ou tel boulon ou envoyer quelques voitures pour la récolte, néanmoins, les autres forces politiques étaient pratiquement inexistantes. Ouais. D'où une difficulté, parce qu'au lieu d'un parti qui se dissout ou qui se dissolve, qui disparaît en partie au moins, il faut créer un autre pouvoir qui, dans beaucoup de régions, n'existe pas.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu l'ordre que tout le pouvoir et aussi les biens du Parti communiste passent tout de suite à des organes démocratiquement élus, mais comme tu peux le confirmer, comme j'ai compris, ces organes n'existent pas sur tout le territoire de l'Union soviétique.
Exactement. Ouais. Et même dans certaines grandes villes, l'opposition n'existe pas du tout. Donc, à qui devrait-on passer le pouvoir? C'est une grande question.
Ja. Wie möchte ich das zusammenfassen? Es ging um die, ausgehend von der Figur von Boris Jelzin, darum, ob es nicht jetzt ein gefährliches Übergewicht gäbe der russischen Föderation. Und Sascha Ignatow meint, er glaube daran, dass es durchaus ein Gleichgewicht geben könnte zwischen einer Zentralregierung und einer starken, also einzelnen Regierung, wie die jetzt unter Boris Jelzin, und dass auch das Schicksal der Sowjetunion als solches mit zwischen 7 und 10 Mitgliedern noch nicht besiegelt ist. Dann eben die weitere Frage ging dahin, ja, was passiert jetzt in den Regionen, wo man nicht so viel drüber spricht, also in der Peripherie der Sowjetunion, aber auch auf dem Lande. Und Sascha Ignatow meint, das große Problem ist in den kleineren Städten der Provinz, wo es keine demokratische Opposition gibt, zum Teil nicht einmal die Parteien, die Oppositionsparteien existieren. Ich habe da nochmal rückgefragt, es bezieht sich auf diesen Erlass, dass sämtliche, also das Vermögen und die Macht der Kommunistischen Partei an demokratisch gewählte Organe übergehen sollte. Und die, auch nach Bestätigung von Sascha Ignatow, gibt es gar noch nicht in der ganzen Sowjetunion. Das heißt, es wird hier einige Krisenquellen geben, wo überhaupt nicht klar ist, wer jetzt also die Macht und auch die Verantwortung für die weitere Entwicklung hat. Bon, j'aurais encore une autre question. Ce qui est un peu effrayant, que beaucoup de républiques, y inclut la Fédération russe, ils ont tout de suite demandé, ou ils vont le faire, une armée, une propre armée ou une garde nationale. Aussi en Ukraine, qui a déclaré hier son indépendance, c'est un des premiers objectifs, c'est de créer leurs propres armées. Est-ce que tu penses aussi que l'armée soviétique fédérale est toujours un tel danger, que ça c'est vraiment ce qu'il faut faire pour maintenir la démocratie ou l'indépendance? Ou est-ce que c'est déjà un des débordements dont tu as parlé au début?
Je crois que moi aussi je vais très rapidement demander une indépendance totale, à commencer par l'indépendance vis-à-vis de ma famille. Mais seulement, j'ai bien peur que demain matin, je vais encore demander à ma femme si on ne pouvait pas prendre le café ensemble. C'est bien beau d'avoir proclamé l'indépendance, de créer une armée, une monnaie, et puis la douane peut-être, etc. Mais il faut vivre. Et je crois que là, les choses se passent d'une manière un petit peu romantique. Les républiques, et notamment les petites républiques, doivent encore se défaire des illusions qu'ils animent. Ni la Moldavie, ni la Géorgie, ni l'Arménie ne pourront pas survivre seules. Elles seront obligées de vivre avec les autres. De quelle façon? Ça, c'est une autre paire de manches. Même l'Ukraine ne pourra pas être absolument indépendante d'ici le lendemain, parce que le blé qu'elle produit s'échange contre le pétrole russe. Et si elle ne reçoit pas du pétrole, il n'y a plus de blé. Donc c'est déjà la première difficulté. Il y a plusieurs d'autres. Je crois que c'est une sorte de romantisme accéléré que nous vivons maintenant, et que les gens, après une certaine période, vont revenir à un peu plus de réalisme.
Et en ce qui concerne les armées indépendantes, est-ce que c'est pas un peu plus que du romantisme? Est-ce que c'est pas un danger là?
C'est vrai, il y a un petit peu le danger, surtout si on commence à partager les bombes atomiques. J'espère que ça ne passera pas dans les faits, parce que créer une garde nationale, c'est-à-dire une sorte de police renforcée ou gendarmerie, ça on peut encore imaginer, c'est quelque chose de peut-être naturel. Mais une armée dans un pays qui est lié avec les autres, même s'il est souverain, je crois que c'est quelque chose de trop.
Wir sind ausgegangen von der Frage, ob das nicht jetzt bereits ein Überborden sei, dass alle dieser unabhängigen oder halbunabhängigen Republiken nun auch ihre eigene Armee gründen wollen, dass das eines ihrer ersten Ziele ist. Dazu sagt Sascha Ignatow etwas genereller. Hier ist viel Romantismus im Spiel von Seiten besonders der kleinen Republiken, die gar nicht alleine überlebensfähig sind. Und außer der Armee wollen sie auch noch eigene Zollorgane, eigene Währung und so weiter schaffen. Und dass gerade für Armenien, Georgien, zum Teil auch für die Ukraine ist das gar nicht machbar. Sie überschätzen hier ihre eigenen Möglichkeiten weit. Und spezieller zur Frage, ob es nicht sogar eine Gefahr und nicht nur Romantik sei, eine eigene Armee zu haben, meint er, für eine Nationalgarde, was so eine Art ausgeweitete Polizei ist, wäre das ja noch verständlich. Aber die Gefahr würde darin bestehen, dass man zum Beispiel auch anfängt, die Atomwaffen, die es gibt in der Sowjetunion, zu verteilen, und dass es dann also richtige Armeen in Republiken gäbe, ja doch irgendwie noch miteinander zusammenhängen. Bon, on te remercie beaucoup. Ici, on est à Zurich. Est-ce que tu as encore, comme soviétique, quelque chose à dire aux Suisses, aux Zurichois?
La seule chose que de les remercier pour la patience de m'écouter, et d'autre part de déplorer que je connais un peu la partie romande de la Suisse, mais je ne connais pas du tout Zurich et la partie allemandophone. C'est quelque chose qui me manque. Donc, il faudra que j'apprenne cela aussi.
Oui, on serait très reconnaissant parce qu'on n'a pas trouvé des interlocuteurs, des correspondants qui parlent l'allemand. Alors, on est obligé de ce soir parce qu'on parle tout le temps français. Et bon, bonne chance, tu vas retourner à Moscou, tu restes encore un peu
dans
après.
Dans quelques jours, oui.
Ouais. Alors, si on ne se revoit plus ou se s'entend, bon voyage et à bientôt.
Merci beaucoup. Ouais.
Bon, salut,
Sacha. Salut, merci.
Das ist also das Telefongespräch mit Sascha Ignatow, Korrespondent, Redakteur und im Herausgeberstab von der Nachrichtenagentur Novosti. Er bedankt sich noch für Geduld, dass wir ihm zugelassen haben. Er fährt nächstens wieder zurück nach Moskau und wir hoffen doch auch, dass wir mit diesen Veränderungen nicht nur technisch bessere Verbindungen bekommen mit den östlichen Ländern, also mit Osteuropa, sondern dass es also auch sogar von einem Lokalradio wie vom LoRa aus möglich ist, rasch und vielleicht auf eine ruhigere Art und Weise, wie andere größere Medien, sich ein Bild können zu machen, was dort wirklich abläuft und was die Leute denken. Wir spielen noch mal ein Stück Musik und probieren dann vielleicht noch das letzte Telefon. Wir sind immer noch in der Spezialsendung vom Sonntagsgipfel zu den Ereignissen in der Sowjetunion. Wir haben jetzt einen weiteren alten Freund von uns am Telefon, der Sascha Sabow. Er ist im Moment in Moskau und er ist Mitarbeiterredakteur der Literaturnaja Gazeta. Wir kennen ihn auch seit 10 Jahren. Er ist jemand, der uns viel erzählt hat, was in der Sowjetunion wirklich abläuft. Und wir sind besonders froh, Ihnen jetzt noch mal ein paar Fragen können zu stellen über das, was im Moment in der Sowjetunion abgeht. Bonsoir, Sascha Sabow. Bon, ça nous fait un grand plaisir d'être en contact avec toi. Maintenant, le lendemain ou de grands bouleversements, parler avec quelqu'un qu'on a connu depuis 10 ans ou plus et qui était toujours quelqu'un qui nous a fait de l'espoir de qu'il y a quelque chose qui peut changer en Europe de l'Est. Le putsch, pour toi, comment ça s'est présenté? Comment as-tu vécu ou maintenant analysé ce qui s'est passé lors de ce putsch échoué?
Alors, je commence après les par les événements qui se sont passés après le putsch, qui sont en train de se faire aujourd'hui, parce que vraiment, c'est seulement aujourd'hui que nous pouvons nous rendre un peu mieux compte des dimensions de putsch. Même les 3 jours de putsch, lundi, mardi et mercredi, je ne pouvais pas imaginer quelle était la dimension du putsch. Mais maintenant, quand la télévision marche, quand tous les journaux sortent, et quand plusieurs correspondants de la télévision et des journaux signalent de partout, de plusieurs régions de l'Union soviétique, maintenant nous voyons très bien que le putsch était beaucoup plus large qu'on ne pouvait penser le premier jour.
Moi je vais traduire vite.
Oui.
Sascha Sabow sagt, dass man erst jetzt eigentlich, wo die Medien wieder anfangen können, frei arbeiten, wo die Nachrichten kommen aus der ganzen Sowjetunion, man kann einschätzen, was für eine Breite das der Putschversuch wirklich gehabt hat. Oui, tu peux continuer.
Alors, disons, aujourd'hui, j'ai vu à la télévision ce qui se passe en Biélorussie. C'est une des grandes républiques, vous connaissez.
Oui.
Là-bas, comme le parti communiste et aussi le parlement, pas le parlement, mais les dirigeants du parlement, c'est-à-dire dirigeants de la république, ont soutenu le putsch. Mmh. Ils sont tombés aujourd'hui, ils étaient obligés de démissionner.
Oui, also, er redet von der Weißrussland, von der Republik. Und dort ist also quasi die Partei identisch mit der Führung von der Regierung und vom Parlament. Und sie haben den Putsch unterstützt. Und darum sind die also heute jetzt also gestürzt worden, also abgetreten. Oui?
Eine andere Republik, die l'Asie Centrale, Republik Kirgistan, la même chose, pas tout à fait la même chose. Là-bas, les dirigeants de la République n'ont pas soutenu le putsch, mais le Parti communiste, oui. Il était obligé de... les dirigeants du Parti de la République Kyrgyzstan ont démissionné aujourd'hui.
Also in Kirgisien war es so, gewesen, dass das Parlament nicht unterstützt hat, aber die Partei und also auch die Leute haben jetzt müssen also zurücktreten von der Partei. Qu'est-ce que tu penses en général de l'avenir du Parti communiste? Est-ce que...
Oui, je vais continuer. Et la même chose, on peut dire, je prends presque par hasard les différentes républiques, la même chose dans la Russie, dans les plusieurs régions. Il y a pas mal de régions où les gens ou bien attendaient sans se prononcer sur le putsch, ou bien ils l'ont soutenu ouvertement.
Also es gibt auch in der Russischen Föderation verschiedene Regionen, wo sich die Verantwortlichen entweder nicht eindeutig ausgesprochen haben zum Putsch oder also wirklich dafür Stellung genommen haben für den Putsch.
Alors pour nous c'est clair maintenant que le putsch n'était pas si superficiel, disons, qu'on a pensé le premier jour. Il était beaucoup plus mieux organisé. Et plusieurs gens étaient là-dedans.
Also es wird jetzt klar, dass der viel besser vorbereitet war, dieser Putsch, und viel weitere also Verzweigungen hatte. Oui.
Alors, les événements les plus importants se passent bien sûr ici à Moscou.
Also die wichtigsten Ereignisse finden natürlich hier in Moskau statt, nach wie vor.
Moi-même, jeudi, je me suis trouvé à la place de Dzerzhinsky devant le KGB.
Also ich war selber am Donnerstag am Dzerzhinsky-Platz vor dem KGB-Gebäude.
Parce que nous avons appris que une foule importante est allée casser les vitres du siège du parti.
Weil wir also vernommen haben, dass eine beträchtliche Menschenmenge daran ist, die Scheiben vom Parteigebäude kaputt zu schmeißen.
Mais après, cette foule s'est dirigée à la place de Dzerzhinsky, c'est tout à fait à côté.
Und dann sind sie eben gerade auf den Dzerzhinsky-Platz, der gerade nebenan ist, gegangen.
Et tout tranquillement, entendu tout le monde, des milliers de gens, tout tranquillement suivaient la presse, la conférence de presse, la première conférence de presse de Gorbatschow.
Und sie haben ganz ruhig also die erste Pressekonferenz von Michael Gorbatschow also sich angeschaut.
Mais à la fin de cette conférence de presse,
am Ende dieser Pressekonferenz,
un meeting, un manif, et la mairie de Moscou a pris la décision de déboulonner le statut de Dzerzhinsky comme le symbole du KGB.
Dann hat das Bürgermeisterei von Moskau beschlossen, nun die Statue von Felix Dzerzhinsky, dem Begründer der Geheimpolizei, also abzuschrauben, abzumontieren.
Et en même temps, la mairie de Moscou a pris la décision de sceller la siège du parti de Moscou.
Und gleichzeitig wurde der Sitz der Kommunistischen Partei in Moskau versiegelt.
Hier soir, Gorbatschow démissionné de ses fonctions de secrétaire général du parti.
Gestern ist Gorbatschow von seiner Funktion als Generalsekretär der Kommunistischen Partei zurückgetreten.
Et maintenant, plus de 20 bâtiments, c'est un grand quartier au centre de Moscou.
Und ein großes Quartier mitten in Moskau.
Tous les bâtiments du parti sont scellés.
Also alles Parteigebäude, die sind jetzt versiegelt.
Y compris par, tant que... Tant que Gorbatschow cumulait deux fonctions de président et de secrétaire général,
als Gorbatschow noch beide Funktionen ausgefüllt hat,
une partie de son équipe présidentielle se trouvait aussi dans le siège du parti, du Comité Central du Parti.
Und es, also ein Teil seines Stabes befand sich sogar noch im Parteigebäude drin.
Alors la situation est un peu bizarre parce que maintenant une partie du siège présidentiel est aussi isolée.
Also ein Teil der Gebäude, die zur Präsidentschaft der Sowjetunion gehören, ist das auch jetzt schon versiegelt.
Mais alors demain matin, une commission commence à fonctionner.
Morgen früh wird eine Kommission ihre Arbeit aufnehmen.
Pour d'abord décider qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces grands bâtiments.
Was man alle mit diesen großen Gebäuden anfangen sollte.
Il y a l'idée de de faire là-bas des hôtels, des bâtiments populaires, etc.
Es gibt schon die wildesten Ideen. Man kann hier Hotels machen, man kann also eine Art Häuser für die Bevölkerung machen. Also für Übungsviertel. Ja.
Oui, bien sûr, on va libérer cette partie de l'équipe présidentielle qui dont le siège était.
Und man wird also auch diese jetzt da versiegelten Mitglieder des der Präsidentschaft wird man dann auch befreien.
La même chose se passe à Leningrad.
Dasselbe passiert auch in Leningrad.
Et même le fameux Smolny, le monastère Smolny, le berceau de la Révolution.
Und auch das berühmte Smolny-Kloster, also die Wiege der Revolution.
Aujourd'hui a été scellé.
Die wurde auch versiegelt.
Alors, ça veut pas dire que le Parti communiste est interdit dans le pays.
Das heißt nicht eigentlich, dass die kommunistische Partei im Lande verboten ist.
Mais ça veut dire que évidemment le parti va se dissoudre ou bien peut-être elle va créer un autre parti avec un autre nom, on ne sait pas comment ça va se faire encore.
Ja, aber es wird sich auf jeden Fall die Partei irgendwie auflösen und allenfalls unter einem neuen Namen sich neu gründen.
J'aimerais souligner ceci. Le Parti communiste, le comité, les deux comités centrales, je parle de deux comités centrales, le comité central de l'Union soviétique, du Parti de l'Union soviétique, et du comité central de la Russie, du parti de la Russie, ils n'étaient pas mouillés dans le complot, leurs dirigeants, disons, il n'y a pas de preuves pour le moment qu'ils ont pris vraiment la participation dans la préparation de ce complot.
Also sowohl für die Zentralkomitees der Sowjetunion wie auch der Russischen Föderation ist es noch nicht bewiesen, dass sie in der Vorbereitung und Durchführung des Putsches eine aktive Rolle gespielt haben, also auf der Seite der Putschisten.
Mais ce qui on peut dire aujourd'hui, il n'y a pas de doute aujourd'hui que les huit personnes qui étaient en tête de complot.
Aber über die acht Leute, die da in diesem Komitee, in diesem Putschkomitee drin waren, kann man heute mit Sicherheit sagen.
Il était ou bien le membre, les membres du comité central du parti de la Russie ou de l'Union soviétique. Ou bien avant, un peu avant, il était aussi même le membre du Politburo.